Radio 1.
Unser nächster Gast ist Ihnen natürlich allen sehr vertraut, ist völlig klar. Es werden doch schon die Handys gezückt und die Fotos gemacht. Wir kennen ihn natürlich vom Theater, wo er wahnsinnig viel und intensiv gespielt hat. Er ist ein Fernsehstar, er war Tatortkommissar, meine Damen und Herren. Ist, ich sag's mal so, rechtzeitig dann irgendwie auch wieder raus. Aber es ist, das wollen wir nicht vergessen, das Allergrößte, was man im deutschen Fernsehen nach wie vor erreichen kann. Er ist ein Mann, der in vielen auch sehr schönen Kinofilmen zu sehen war. Aber heute ist er eigentlich gar nicht so sehr als Schauspieler hier, sondern als Autor. Denn in dem vergangenen Jahr ist sein allererstes Buch erschienen, ein sehr berührendes Buch, ein Buch, das man zum einen nicht mehr aus der Hand legt und das dann auch nicht mehr loslässt. Wo jeder, glaube ich, sofort anfangen wird, sich selbst Fragen zu stellen oder Fragen an die eigene Familie. Kein schöner Land ist also das Debütbuch von Peter Jordan, den ich herzlich grüße. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Und alles Gute dir natürlich. Ein schönes Jahr. Papas Krieg, meine Nazis und die deutsche Kultur. Also darum geht's. Das ist eine heftige Unterzeile. Da ist eigentlich alles schon drin. Und vielleicht sogar der Schreibantrieb. Denn du hast wahrlich genug zu tun. Also ist jetzt auch nicht so, dass du gedacht hast, was fange ich mit meiner Freizeit an oder so. Sondern es muss ja wirklich einen sehr starken Antrieb gegeben haben. Ich glaube auch einen sehr persönlichen zu sagen, ich setze mich jetzt mit dem auseinander, was eben Teil unserer deutschen Geschichte ist.
Naja, angefangen hat es eigentlich mit einer Anfrage für einen Podcast über das Deutschlandfunk. Die wollten wissen, da gab es eine Reihe, denke ich an Deutschland, Punkt, Punkt, Punkt. Da wurden mehrere Leute gefragt, unter anderem auch ich, fühlte mich sehr geehrt. Und der Moderator fragte mich, was ist denn mit Ihnen, woran denken Sie, wenn Sie an Deutschland denken? Und ich sagte, naja, den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg. Dann schluckte er kurz und sagte, wie kommt das denn? Und ich sagte, mein Vater war noch im Krieg, ich habe mich damit viel beschäftigt und lässt mich nicht mehr los. Und dann habe ich in diesem Podcast darüber erzählt, was genau das ist mit der Schuld und der Scham und im Ausland immer so begrüßt werden als Deutscher, die Klischees, die man nach wie vor über uns hat. Und das hat wiederum jemand vom DTV-Verlag gehört und dann gemeint, wollen Sie nicht darüber ein Buch schreiben? Da war ich auch nicht ganz sicher, weil ich dachte mir, nein, das interessiert vielleicht keinen mehr oder es ist auch ein bisschen schon länger her und das war auch in der Hochzeit, war ich so Mitte 20, als ich da Recherche betrieb, also zwischen 14 und 25 ungefähr, dann griff das Leben und ich musste selber gucken, dass ich klarkomme. Aber als ich dann eben halt die Kinder bekam und so, und dann ging es eben wieder von vorn los und dann durch die politischen Ereignisse in der Welt, dass man sich dann fragt, vielleicht sollten wir uns dann doch wieder dessen erinnern, was da passiert ist. Und das ist eben halt so ein bisschen der Antrieb gewesen auch.
Und es ist eben kein Geschichtsbuch, da gibt es viele drüber, unendlich viele, sondern es ist ein ganz persönlicher Weg. Also du beschreibst deine eigenen Gefühle, deine eigene Scham, deine eigene Angst auch. Also all diese Dinge kommen ja zur Sprache. Und das ist etwas, da muss man erstmal auch eine Barriere überwinden und sagen, ich bekenne mich jetzt hier, ich denke, wie du gesagt hast, ich denke jeden Tag daran, jeden Tag.
Naja, man muss natürlich auch versuchen, etwas zu finden, woran die Leute andocken können, wenn sie es lesen. Und es ist tatsächlich so ein bisschen summiert, dass ein Freund von mir gesagt, der das gelesen hat, er meinte, er kennt diese Schwarz-Weiß-Dokumentationen und da guckt er schon lange nicht mehr hin. Oder wissenschaftliche Bücher, wo ganz viele Statistiken drin sind, das auch nicht. Dass man, und Erfahrungsberichte hat man auch viele. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil ich habe erst gedacht, ich könnte sowas nicht schreiben, wenn mein Vater nicht, mein Großvater nicht Himmler gewesen wäre oder ich der Großenkel von Göring wäre, zumindest oder so. Also mein Vater war nur ein ganz einfacher Soldat und war auch sehr jung, 16. Und aus der Sicht aber trotzdem das zu haben, weil ich es im Nachhinein für mich recherchiert habe, so ein bisschen wie dieses vererbbare Trauma, das eben halt ist vielleicht irgendwie etwas ungewöhnlich daran, dann, dass es ein sehr persönlicher Bericht ist.
Es geht ja mir so, wahrscheinlich vielen Leuten, die auch älter werden. Ich dachte immer, wenn man sich damit intensiv beschäftigt hat, wie du es auch gemacht hast, irgendwann lässt der Schmerz mal nach. Also irgendwann ist es dann im Teil der eigenen Geschichte von mir oder der deutschen Geschichte sowieso. Aber das ist nicht so. Also es wird immer schlimmer, finde ich. Je älter man wird und je mehr man auch seine eigene Familie liebt und Menschen kennt und schätzt. Und wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, also ich finde, es wird krasser sozusagen fast.
Naja, das, aber auch die Umgebung wird krasser. Ich meine, als Sandra Hüller mit dem Oscar nominiert war, hat Jimmy Kimmel diesen Nazi-Witz gemacht in der Moderation. Das war letztes Jahr, nicht vor 20 Jahren oder vor 40. Also es ist immer noch präsent. Also Sie wissen es vielleicht, er hat dann einfach gesagt, eine Film Auschwitz, der andere Film, eine Frau bringt ihren Mann um, das wären die Rom-Coms in Deutschland. Das war der Witz. Kleiner Lacher auch, Sandra hat da etwas geguckt so, hat das sehr gut kassiert, sie ist ja ein Profi. Mhm. Aber du hast gemerkt, wie nach wie vor die Meinung ist. Ich habe so ein paar Stand-Up-Comedians gehört in England, die nach wie vor auch gerne mal so dann Witze machen über die Deutschen, die in die Richtung gehen, die können recyceln, ne? Die können sogar Menschen recyceln, das war auch erst letztes Jahr einer. Das ist immer noch da, diese Witze werden immer noch gemacht und uns sieht man immer noch so im Ausland. Also deswegen bin ich halt auf die Idee gekommen, okay, ich muss das jetzt auch verarbeiten, weil es von außen auch kommt. Ich würde das von mir aus nicht den Leuten aufdrängen, wenn ich das Gefühl hätte, dass es immer noch rumgeht.
Aber ich denke, es sind im Buch auch zwei verschiedene Dinge. Also das eine ist das, was dich persönlich betrifft und wo du also erschüttert bist, und das ist ja einfach auch so. Und auf der anderen Seite steht eben die Außenwahrnehmung, von der du sprichst, und damit auch ein Punkt, der ja durchaus gar nicht so oft angesprochen wird. Ich finde das aber wichtig, mal zu sagen, es fehlte dir über einen langen Zeitraum der Zugang zur eigenen Kultur, zum Singen von Volksliedern zum Beispiel, weil es eben so überschattet ist.
Ja, das war eben halt auch der Auslöser war ja die Situation, das werde ich auch gleich mal kurz anlesen aus dem Buch, der Beginn mit meinem Sohn, dass ich wirklich mir über die deutsche Kultur Gedanken gemacht habe. Also insofern, ob man das noch schön finden kann nach alledem und ob man die Kultur, die vorher stattgefunden hat, vor der Nazizeit eben halt noch schön finden kann. Also auch Wagner wurde ja missbraucht und kann man jetzt noch irgendwie das toll finden? Ich habe dann auch in dem Buch dann Situationen drin, wo ich mit einer Violinistin spreche aus China. Die habe ich mal so gefragt, so, do you like Wagner? Und die brach in Tränen aus über die Großartigkeit dieser Musik. Und ich habe so gemerkt, die war völlig unbelastet, weil auch Chinesin und so da gesagt, nein, und die Legang und die Läufe und überhaupt das Ganze. Und ich selber stand so vor ihr und konnte das nicht teilen, weil ich immer an die Wochenschau dachte oder so. Oder eben halt, dass der als rechtsradikal Antisemit ist ja auch, ist ja bekannt, wohl auch wahr. Und deswegen kann man die Musik nicht mögen. Und dieser Konflikt, der treibt sich gerade, wenn man Kulturschaffender ist, dauernd bei einem rum. Wenn man Stücke spielt, dann kann man das spielen, muss man das spielen. Dann gibt es die Situation, das wird dann auch ein bisschen beschrieben später beruflich, dass man dann Nazi spielt, den ersten, dann den zweiten, dann den nächsten. Ich habe jetzt neulich eine große Produktion gemacht, da habe ich Karl Dönitz gegeben bei den Nürnberger Prozessen, weil ich eben aussehe wie Karl Dönitz. Vor allen Dingen in Uniform, das ist erschreckend. Mhm. Also ich habe einen Freund, der ist Regisseur in Tel Aviv, Ben Guy Aaron heißt er, der lebt auch zum Teil in Berlin. Der sieht das ganz anders, aber der ist ein netter Kerl, dem schicke ich dann immer diese Fotos und er schickt sie seiner Oma. Mit dem Untertitel, es geht wieder los.
Ja. auf ein sehr spezieller
Punkt. Also der macht aber daraus, für ihn ist das natürlich dann ein Scherz, er darf ihn auch machen, als Israeli, ich darf ihn nicht machen. Und er ist da auch mit seiner Sicht auf die ganzen Dinge ganz anders. Er hätte zum Beispiel auch wahrscheinlich dann etwas anderes dazu gesagt, aber wie auch immer. Also es ist immer noch so, dass diese Sachen so dann passieren, dass man eben halt auch so besetzt wird. Und damit geht man dann im Nachhinein auch um, dass man sich dann Gedanken macht, auch bei der Wannsee-Konferenz, die wir gedreht haben, dass man da sitzt als Gauleiter und dauernd diese Zahlen um die Ohren fliegen. Dieses immer 11 Millionen sollten quasi umgebracht werden. Wie kriegen wir das am besten hin? Darum ging es ja. Und wenn man das dreht, dann hat man das die ganze Zeit 6 bis 8 Wochen lang um die Ohren. Und das macht auch ein bisschen was mit einem.
Übrigens ein großartiger Film von Matti Gershonek, der auch sehr erfolgreich war. Nicht nur in Deutschland viel gesehen wurde, was ja auch wiederum zeigt, dass die Menschen eben nicht damit abgeschlossen haben, dass sie das sehen wollen. Das ist ein spröder, ein schwieriger Film, finde ich, der überhaupt keine spektakulären Effekte hat, sondern einfach das Grauen pur präsentiert. Aber Sie haben noch gar keinen Eindruck davon, wie das Buch geschrieben ist, was für ein Sound es ist. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass du uns den Anfang, glaube ich, vorliest, ne?
Papa singen. Ich saß an Pauls Bett. Er war damals 3. Nein, es ist spät, jetzt wird geschlafen. Papa, bitte ein Lied. Er hatte dieses Buch in der Hand, von dem ich nicht wusste, wie es zu uns gekommen war. Eine illustrierte Sammlung deutscher Volkslieder für Kinder. Gekauft hatte ich es nicht. Vielleicht kam es aber vom Flohmarkt oder aus der Kita oder wir haben es von anderen Eltern übernommen. Oder es lag in einem Karton auf der Straße mit einem Zettel zu verschenken. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, deutsche Volkslieder für Kinder zu kaufen, nie im Leben. Paul wusste das nicht. Er hatte es in der Hand, sah sich die Bilder an und versuchte noch was aus dem Abend herauszuholen, bevor es endgültig ans Schlafen ging. Kinder sind da nicht wählerisch, Hauptsache es passiert noch was. Ehrlich gesagt dachte ich mir in dem Augenblick, bitte nicht. Ich will jetzt hier nicht mit deutschem Volksgut anfangen müssen. Aber natürlich fragte ich ihn, welches möchtest du denn hören? Als Vater hat man da keine andere Wahl. Entweder vorlesen, Kakao, Quartett oder am besten alles zusammen und gleichzeitig. Such du eins aus. Er drückte mir das Buch in die Hand. Also gut, wie wär's mit Hänschen klein? Das können wir dann gemeinsam singen. Nein, anderes. Er nahm mir das Buch ab, blätterte. Das. Kein schöner Land? Bist du dafür nicht noch ein bisschen zu klein? Ich meine, das ist doch Papa singen. Puh, ja gut, meinetwegen. Und ich sang. Kein schöner Land in dieser Zeit. Die erste Strophe ging noch ganz gut, aber etwas berührte, irritierte mich. Dann sang ich die zweite, dann die dritte, die vierte. Und dann stockte ich, setzte erneut an und hörte schließlich auf, weil ich auf eine seltsame Art nicht mehr konnte. Mir versagte tatsächlich die Stimme und Paul fragte, warum weinst du denn, Papa? Ich hatte es noch gar nicht gemerkt, dass mir einzelne Tränen gekommen waren und es hörte nicht mehr auf. Ich heulte los und konnte es nicht verhindern. Irgendwann riss ich mich zusammen und antwortete, das Lied ist schön, dass man weinen muss. Manchmal ist das so im Leben, dann sind Dinge so schön, dass man weint. Ich finde es auch schön, sagte er, nochmal. Das Lied war berührend, die Melodie kannte ich natürlich, wenn auch nur als fernes Echo. Den Text hätte ich nicht mehr hinbekommen, den hatte ich ja im Buch vor mir. Aber natürlich war die Schönheit des Liedes nicht der Grund für mein Weinen, jedenfalls nicht der einzige. Ich wusste nur nicht, was genau es war. Aber ich brauchte schnell eine Erklärung für Paul. Kinder brauchen immer schnell eine Erklärung, wenn Eltern weinen. Zumindest die, dass sie nicht daran schuld sind, sondern irgendwas anderes. Ich hoffte, er würde es nicht merken, dass ich es nicht wirklich erklären konnte. Ich sagte, dass jetzt Schluss sei, wünschte ihm eine gute Nacht, löschte das Licht und ging aus dem Zimmer. Er protestierte natürlich, weil das Abendprogramm dadurch seiner Meinung nach zu bescheiden ausfiel, aber vor allem protestierte er, weil er merkte, dass ich log. Kinder spüren das. Er merkte, dass ich aus einem anderen Grund traurig war. Einem Grund, den ich ihm nicht erklären konnte, weil ich ihn mir selbst erstmal erklären musste. Ich schämte mich. Später an diesem Abend, das Gefühl verließ mich lange nicht, begann ich zu ahnen, warum mir die Tränen gekommen waren. Die Melodie war getragen und schön, der Text gehoben, pathetisch, beides berührte mich. Aber traurig war ich darüber, wirklich traurig, dass ich die zweite, dritte, vierte und fünfte Strophe dieses Liedes nicht kannte. Eine seltsame Ahnung überkam mich, mit diesen Strophen in etwas vorzudringen, dessen Verlust mir wehtun würde. Eigentlich ein Widerspruch in sich, denn ich fürchtete, etwas zu verlieren, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es besaß. Aber doch war es irgendwie da. Ich spürte die Trauer um den Verlust der eigenen Kultur, der deutschen Kultur. Als Jugendlicher konnten meine Mitschüler, meine Freunde, meine Kommilitoninnen und Kommilitonen jeden englischen Hit auswendig. Aber wir konnten kein deutsches Volkslied, keins. Die erste Strophe von einigen wenigen, aber keins in ganzer Länge. Und schon gar nicht wären wir auf den Gedanken gekommen, eines zu singen. Wenn man uns gefragt hätte und wenn wir nachgedacht hätten, hätten wir geantwortet, dass wir uns der eigenen Kultur schämten. Diese deutschen Lieder, Volkslieder, hatten etwas Reaktionäres an sich. Sie muffelten volkstümliche Biederkeit, erinnerten an das Deutschsein an sich und damit an die Verbrechen von uns Deutschen. Deutschsein hieß Schuld. Wir wollten keine Deutschen sein, deren Vorfahren für den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust verantwortlich waren. Wir wären gern Engländer gewesen, Italiener, Spanier, irgendwas Cooles. Im Urlaub haben wir gehofft, man hielte uns für Schweizer, Holländer, Dänen. Wir wollten alles sein, alles andere. Aber keine Kinder und Enkel von Nazis. Und plötzlich, als Paul mir das Buch in die Hand drückte und singen befahl, stellte sich mir diese eine Frage zum ersten Mal. Konnte man sich oder den Kindern noch Volkslieder beibringen, ohne daran zu denken, dass diese auch von den Mitgliedern der Erschießungskommandos gesungen wurden? Von ganz normalen deutschen Männern. Ich hatte wohl eine Ahnung davon bekommen, was sich die Westdeutschen meiner Generation versagt und wogegen wir uns gesträubt hatten. Aus Scham.
Dankeschön. Vielen Dank, Peter. Peter, dieses Wort fiel jetzt schon mehrfach Scham und ich erinnere mich auch, als ich so 90ern zum ersten Mal in Israel war, wo sie dann noch hinkonnten, dass ich mich auch überhaupt nicht getraut habe, auf der Straße Deutsch zu reden, immer Englisch gesprochen habe und so. Später merke ich, das war überhaupt nicht nötig, also man wird da nicht mit Steinen beworfen oder so. Aber das war auch das gleiche Gefühl im Grunde, von dem du gerade gesprochen hast und es gibt ja immer wieder jetzt den Satz, ihr betreibt einen Schuldkult, ihr sozusagen seid Sünder, die Sünde eben auch genießen gewissermaßen. Das könnte man ja jetzt auch hier erwarten, vielleicht solche Vorwürfe. Dass man sagt, warum beschäftigst du dich überhaupt nochmal mit alledem?
Naja, ich kann nicht anders, weil das war nun mal so da und ist immer noch da. Und außerdem ist es eben halt so, das sage ich auch immer, wenn Leute mich fragen, naja, wenn sie so ein Problem damit haben, ich meine, habe ich natürlich nicht, das sage ich jetzt ja auch laut und öffentlich, auch für alle Caster, die mich hören, ich spiele natürlich für Geld jeden Nazi der Welt, das ist ganz klar, ich bin Schauspieler, muss meine Familie ernähren, das ist nicht das Problem. Das Problem oder das Gute daran ist, wenn man sowas macht, dass immer wieder was geschieht, ein Film, der immer wieder daran erinnert, damit man es nicht vergisst. Das kann auch ein Versteckspiel sein, Makramee, Papierfalten, was auch immer. Alles, was in diese Zeit erinnert, ist gut. Auch wenn es schlechte Filme sind, das macht nichts. Hauptsache, es wird nicht vergessen. Und so ist auch die Motivation für so ein Buch oder überhaupt sich damit zu beschäftigen, ist, dass man die Erinnerungskultur tatsächlich aufrecht erhält. Ich war hier in der Vertretung Baden-Württemberg letztes Jahr im Sommer. Da war der Professor Wolfgang Benz, der die ganzen Erinnerungsstätten auch, die ganzen KZs und so weiter und neue findet und so und für Steine, Errichtung und so weiter. Aber der hat wieder sein 10. Buch geschrieben über die Erinnerungskultur. Und da kam auch der Norbert Lammert vorbei, der ehemalige Bundestagspräsident, und hat angefangen, die Laudatio auf Herrn Benz mit 30%, 30%, 30%. 30% sind der Meinung, wir müssen uns erinnern. 30% sagen, es muss Schluss sein. Und 30% wissen nicht. Also sind wir schon so weit. 30% sagen, es muss Schluss sein, sind schon sehr viel, ist ein Drittel. Ich meine, man muss halt gucken. Ich bin nach wie vor der Meinung, lernend aus der Geschichte, wenn man sie studiert und gelesen hat, dass sich Geschichte wiederholt, wenn man vergisst, was passiert ist.
Peter, noch ein Wort dazu, weil ich komme aus der DDR, also gab es natürlich eine etwas andere Erinnerungskultur, aber ein Problem war auch damals schon spürbar. Und ich glaube, das ist schon etwas, worüber man reden sollte, nämlich wenn das zum Ritual erstarrt. Also wenn es so eine staatstragende Zeremonie ist, dann ist das Erinnern, glaube ich, relativ wirkungslos. Und deshalb denke ich ja, dass so ein Buch, wie du es geschrieben hast, auch mit leichter Hand, das ist, sind Erzählungen, das sind auch Geschichten, das sind auch Anekdoten, die du erlebt hast, dann ist das vielleicht ein persönlicherer Zugang, der genau so diese Kruste, diese Erstarrungskruste mit durchbrechen kann?
Ja, das hoffe ich. Das müssen die Leser entscheiden, aber das hoffe ich. Deswegen habe ich es gemacht.
Und deshalb gibt es das Buch jetzt und du ziehst damit auch noch rum. Also,
ja, ich bin auf Lesereise.
Auf Lesereise und ja, also Einladungen können auch ausgesprochen werden.
Ja,
du gehst gerne auch in ganz kleine Läden übrigens. Ich denke, das ist so ein Superstar, der geht bloß in große Häuser.
Ja, die geringste Anzahl waren bis jetzt 10 in der Bibliothek, ja. Aber dann ging es auch schon mal rauf auf 150. Ja.
10 galt als ausverkauft.
Mit Moderator, ohne Moderator, ja. Es war alles dabei.
Also ich wünsche dir viel Erfolg natürlich gerade in diesem Jahr und gerade mit diesem sehr berührenden Buch Kein schöner Land, bei DTV ist es erschienen, von Peter Jordan. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.